Das war der Horror gewesen.
Das ging einfach alles nicht mehr.
Tatsächlich meine Praxis geschlossen. Ein Leben neben meiner Familie gewesen.
Das habe ich auch gemeint damals.
Ja, da ging der Ärger los.
Ja, das stimmt. Da bist du ja in diese ganze andere Welt reingekommen.
Weil ich habe einfach so viel erfahren mit meinen Patienten.
Ich weiß noch, wie geschockt du warst.
Dass das ein sinnvoller Kampf war. Einfach um rauszugehen mit unserem Wissen.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Diese Frage, die ist mir wirklich im letzten Jahr des Öfteren in den Sinn gekommen. Und die stelle ich heute in diesem Podcast, warum Loslassen vielleicht manchmal einer der größten Schritte nach vorn im Leben sein kann. Ich erzähle euch, warum ich meine Praxis nicht mehr habe, wie mein Weg war von Anfang an bis letzten Endes zum Ende, was ich alles erlebt habe, viele wunderbare Dinge, was die Hürden waren, und Roland hat das alles miterlebt und natürlich auch mit der Schmerztherapie, die dazu kam, wie das alles gelaufen ist und warum ich mich dann vor 10 Jahren auch entschieden habe, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen. Willst du noch was dazu sagen?
Ihr hört in dieser Folge, wie eine Schockwelle durch mich geht. Ihr erfahrt ein paar Highlights aus ihrer ärztlichen Tätigkeit, die relativ augenöffnend sind. Und ihr erfahrt aus erster Hand, was alles uns in den Weg gelegt wurde und wie wir damit umgegangen sind und auch in Zukunft noch tun werden. Und ihr könnt noch mal besser nachvollziehen, warum Petra und ich das beste Gespann sind.
Bin ich eigentlich noch Ärztin?
Ups.
Naja, diese Frage, die stelle ich mir schon im letzten Jahr ab und an, beziehungsweise die kommt einfach so in meinen Sinn, weil ich habe ja letztes Jahr zum 31.12. tatsächlich meine Praxis geschlossen. Und es war immerhin für über 40 Jahre in irgendeiner Form schon mein zweites Zuhause auch.
Okay.
Also ich fand es überhaupt nicht leicht. Und ja, genau darum geht es in diesem Podcast auch natürlich dann um das Thema Loslassen und was das alles so bedeutet. Und natürlich würde ich auch gerne mal so meinen ganzen Weg Revue passieren lassen, weil das ist schon, es war für mich eigentlich ein Riesenschritt gewesen. Aber so jetzt nach einem Jahr kann ich auch drüber reden. Ich wollte ja vorher gar nicht so richtig darüber reden. Ich habe ja immer so gesagt, ich hatte meine Patienten und dabei habe ich immer noch Patienten, weil es gibt noch immer noch Patienten, die mich immer anrufen oder auch andere Menschen, Freunde, Bekannte, Verwandte, die mich anrufen und mich fragen. Und das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite denke ich auch, vielleicht bin ich sogar, ja, ich bin auf jeden Fall immer noch Ärztin.
Klar.
Vielleicht sogar mindestens genauso gut, aber auf eine andere Art und Weise.
Also um das mal gleich so ein bisschen, du keine Ärztin mehr, du bist Ärztin. Ob du jetzt eine Praxis noch hast oder die Ärztin auf einer anderen Ebene bist. Also die Frage schockt mich richtig. Ich war ja auch nicht darauf vorbereitet, dass dieses Thema jetzt plötzlich so ein Thema ist, ja. Also ganz, ganz klar. Ich kann verstehen, dass du jetzt mit der Praxis, habe ich ja mitbekommen, mit der Praxisaufgabe, dass du da so irgendwie gesagt hast, ja, ist die Praxis weg und so, die ja ganz, 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 ganz lange gemacht hast. Aber gleich von vornherein, du bist genauso Ärztin wie vorher, weil du bist ja Ärztin mit Leib und Seele und nicht, weil du da jetzt irgendwie eine Praxis am Laufen hast oder nicht. Nach dieser langen Erfahrung, da gibt's eh wenige, die das so nachvollziehen können.
Mhm. Aber mal ganz ehrlich, Roland, als das Ganze, dieser Prozess, der ging ja irgendwie schon so ein bisschen los, so vor 3,5 Jahren, als ich wesentlich weniger Sprechstunden schon angeboten habe, da habe ich gemerkt, ich ziehe mich so zurück und es hat mir auch gut getan, weil, da kommen wir später noch mal drauf, weil ich habe einfach 40 Jahre lang ganz viel getragen, geschultert. Also ich war immer für meine Patienten da. Aber dieser ganze Prozess, der ging ja dann da los. Und ich habe dann immer nur gehört, wie, du bist jetzt so wenig in der Praxis und so. Und als ich dann, nachdem der Raul gesagt hat, Mama, überleg doch mal, willst du nicht aufhören mit deiner Praxis, weil du hast es jetzt so lange gemacht und vielleicht gibt's ja noch andere Dinge, die du gern machen würdest und die jetzt einfach auch den Platz haben können und den Raum haben können. Kannst du dich noch erinnern, wie du darauf reagiert hast, als ich gesagt habe, ich glaube, ich gebe die Praxis ab?
Du, da gab es verschiedene Reaktionen. Ich habe mir erstmal überlegt, ob sollte man das machen, sollte man es nicht machen, sollte man das nicht irgendwie weiterführen
sollte
lassen?
Sollte man? Sollte
oder Frau,
ich?
Ja.
Nein,
ja.
Es ging hier um meine Praxis, ja.
Ja, ja, meine ich ja.
Aber sollte man es machen? Also
ja,
sehr.
Also es gibt ja die Schreibweise MA mit einem M nur.
Ja, ja.
Und aber es ja, ging also um Frau, mich. sollte Frau Petra das lassen?
Ja.
Ja. Und da war ich erstmal unsicher, weil ich weiß halt, wie beseelt du von deiner Ärztin, von deiner Tätigkeit als Ärztin bist. Und auch nicht warst, sondern bist und eigentlich immer mehr. Und das ist ja nicht zu Ende, das geht ja immer weiter. Und als du dann aufgehört hast, Sprechstunden zu geben, das hatte ja einen Grund. Wir haben die ganzen Bücher geschrieben. Wir haben so viel nebenher gemacht, dass es einfach, das ging einfach alles nicht mehr. Und du hast da verschiedene Anläufe gehabt und hast mit Kolleginnen dann zusammen die Praxis gemacht und so. Also von der ganzen Historie her, also für mich bist du heute viel, viel, viel mehr Ärzte als damals, als ich dich kennengelernt habe.
Glaube ich auch. Also das ist so die eine Sache, aber ich will schon noch mal hier sagen, als ich gesagt habe, du Roland, ich glaube, dass es an der Zeit ist, die Praxis zu schließen, du hast es mir nicht leicht gemacht.
Ja, weil ich dachte halt irgendwie, dass du in so einem Standort bist, auch wenn du nicht mehr so viele Patienten hast, wäre halt gut dafür, dass es da so eine Repräsentanz gibt sozusagen, ja, wo das, was wir alles machen, praktisch auch in der täglichen Praxis umgesetzt wird. Aber das wird ja mittlerweile bei Hunderten, wenn nicht Tausenden Praxen umgesetzt, die halt bei uns die Ausbildung gemacht haben. Mhm. Von daher war das dann irgendwann, das war halt lange Zeit so ein Vorzeigeobjekt auch. Und du hast ja auch dann irgendwann eigentlich ist mit deswegen gemacht, um die ganzen Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten, die wir ausgebildet haben, um denen zu zeigen, so kann das aussehen, so kann das ablaufen, schaut mal. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann auch immer so Gruppenführungen gemacht haben oder auch Leute einzeln kamen, sie es angeschaut haben. Und deswegen habe ich erstmal gestutzt und dachte, oh, brauchen wir das nicht? Und sollte man das lassen? Wobei ja ich damit nicht deine Entscheidung jetzt selbst in der Praxis nichts mehr zu machen, das ist ja ein Ding. Und das andere ist, kann so eine Praxis dann nicht auch ohne dich unter deiner Aufsicht sozusagen, inhaltlich unter deiner Fürsorge auch weiterlaufen? Deswegen habe ich erstmal so ein bisschen eingehakt und wie du jetzt sagst, nicht leicht gemacht. Das ja, war nicht so gemeint. Mir geht's immer nur um die ganze Sache. Und da dachte ich halt, vielleicht fehlt es dann.
Also nochmal, um das irgendwie auch aufzuklären. Also wir haben in meiner Praxis natürlich Lifestyle-Medizin gemacht, also hauptsächlich Ernährungsmedizin und natürlich auch unsere Schmerztherapie angeboten. Mhm. Und das waren also zwei große, große Standbeine. Das ist schon klar. Und ich glaube, ich hatte eine der schönsten Praxis, die man sich vorstellen kann.
Das kann ich nur
also,
unterstreichen.
Das ist definitiv so, weil ich unbedingt immer wollte, dass ich Menschen, die mit irgendwelchen Ängsten oder auch Ängsten, ob irgendwelcher Krankheiten zu haben oder auch Schmerzen, dass wenn die reinkommen, sich schon wohlfühlen. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Das war immer so mein Wunsch, dass Ängste, dass Patienten keine Ängste vor Ärzten haben.
Das fing ja damals schon an. Ja. Ist schon so weit, dass wir zurückgehen können.
Kannst du schon machen.
Ich weiß noch, ja. Die erste, das war in Rödelheim damals, da hast du die Praxis von der Frau Dr. Pagen übernommen. So eine ganz alte, ganz tolle Ärztin.
Ganz feine Frau.
Und du warst die jüngste Ärztin, glaube ich, in Hessen.
Niedergelassen, ja.
Die jüngste niedergelassen zu dem Zeitpunkt. Und da kam man rein und hat sich gefühlt, wie in einem Strandhotel in Italien.
Ja,
da waren da Korbmöbel drin waren und helle Farben und ganz gemütlich Ja, und eigentlich so Cafeteria-Atmosphäre, ja? Nee, nicht Cafeteria, Kaffee. sondern Kaffee-Atmosphäre. Mhm. So ganz gemütlich und die Patienten sitzen nicht da und jeder guckt vor sich hin und sagt nichts, sondern da waren immer Unterhaltungen und da wurde ein Tee bestellt und dann wurde ein Kaffee gebracht. Das war, also eigentlich war es ein Kaffee als Vorzimmer sozusagen für deine Praxis.
Ja, das war auch, also ich kann mich auch noch erinnern, das war wirklich schön, weil das war damals ja noch so eine Kassenarztpraxis und ich bin dann immer zwischendrin rausgegangen und habe dann mal kurz mit den ganzen Leuten gesprochen, die auch im Wartezimmer gesessen haben.
Kurz mal die Kinder gestillt.
Weil zwischendrin habe ich dann auch die Kinder gestillt, ja, habe genau. Das den Leuten immer gesagt, sorry, es dauert jetzt ein bisschen, aber die Patienten hatten dafür wirklich Verständnis. Und auch wenn ich mal länger irgendwie mit einem Patienten gesprochen habe und dann die Patienten sich dann wartend ruhig im Wartezimmer verhalten sollten, bin ich dann auch raus und habe gesagt, das weiß ich noch ganz genau, passen Sie auf, das hat jetzt länger gedauert, aber da gibt es jemanden, der mich länger gebraucht hat. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn es bei Ihnen irgendwann mal so ist, dass Sie mich länger brauchen als die Zeit, die wir geplant haben, dann bin ich auch für Sie da. Und das war schon spannend. Also ich konnte immer so im Austausch sein mit meinen Patienten. Das war richtig, richtig schön. Und das ist natürlich auch ein Leben neben meiner Familie gewesen, das ich hatte. Und wir haben damals, ich hatte ja mit einer anderen Ärztin die Praxis zusammen, mit einer ganz tollen Frau.
Später dann?
Ja, so nach vier oder fünf Jahren ist Christiane, oder nee, 6 Jahren, glaube ich, ist Christiane dazugekommen. Ja. Das war wirklich eine super schöne, intensive Zeit, aber ich weiß auch, wie du immer gesagt hast, meine Güte, Petra, das ist einfach viel zu viel, was du da machst. Du schleppst viel zu viel mit dir rum.
Wir haben ja Schlitze geschlagen noch, als wir das Haus renoviert haben.
Ja, das war da wieder was anderes, meine ich. Ja.
Nein, ja. Ich will nur sagen, also da waren so viele Sachen auch zu tun und du hast es trotzdem mit Bravour gemacht, 2 Kinder gestillt, Schlitze geklopft und dass wir das Haus auf Vordermann bringen, das war, ja, so fing das an. Und du warst Ärztin durch und durch. Und
ja, aber Leute, die Kinder kamen erst 5 Jahre später. Also
ja, das kann ja sein.
Schmeißt jetzt alles in einen Topf. Also darum ging es gar nicht. Was ich gemeint habe, ich kann mich noch erinnern, wenn ich abends dann, meine erste Praxis war in dem Haus, in dem wir auch gewohnt haben. Und dann bin ich abends nach der Sprechstunde hochgekommen und war dann manchmal schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geschafft. Und da hast du immer zu mir gesagt, dass du es viel zu heftig findest, wie ich mich da auch einbringe, weil was ich damals schon gemacht habe und ich hoffe, ich habe es ein bisschen verändert, ich habe nicht mitgefühlt, sondern mitgelitten oftmals auch.
Das habe ich auch gemeint damals. Das habe ich gemeint, weil die Ärzte und Ärztinnen, die jetzt zuhören, die werden das von sich kennen oder auch alle Therapeuten im Grunde genommen, ja. Es ist immer so ein Spagat zwischen Mitgefühl, Mitleid und Mitleiden und sich abgrenzen können oder nicht. Und das ist ja gar nicht so einfach. Und ich habe halt dann das zu dir gesagt, weil ich gemerkt habe, du warst sowas von ausgelutscht, weil du all deine Energie in die ganzen Patienten reingegeben hast und dich halt null abgegrenzt hast. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das zu viel war. Und das habe ich auch gesagt. Hat nichts damit zu tun, den Patienten irgendwas wegzunehmen, ja. Einfach nur, es gibt 2 Arten, damit umzugehen. Also man kann die Patienten nah an sich ranlassen, mitfühlen, das Beste geben und dann trotzdem aber irgendwie nicht dann schlaflose Nächte haben, wie du das hattest, weil dann bestimmte Patienten bei bestimmten Krankheiten, die nicht mehr aus dem Kopf gingen. Das ist halt, man sagt ja, ich habe das mal gehört, ich bin da Laie, vielleicht täusche ich mich, aber mir haben schon Leute gesagt, Ärzte, die haben ja eine deutlich geringere Lebenszeit als die anderen Menschen. Und ich habe damals schon gedacht, Mensch, Petra muss aufpassen, weil so wie ich das mit angesehen habe, war das nicht so förderlich.
Mhm. Ja, es kann gut sein. Aber ich bin halt schon so, wie ich bin, aber ich bin auch gewachsen mit der Praxis. Ich bin auch mit der Aufgabe gewachsen. Ich musste ja auch lernen, letzten Endes das irgendwie zu handeln. Am Anfang war das noch schwierig, aber je länger ich dann auch gearbeitet habe mit meinen Patienten und vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, ich habe wirklich meinen Weg gefunden, war das nochmal anders. So am Anfang war das ja, ich habe einfach das gemacht, was ich gelernt habe während des Studiums und als ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Aber das hat mich ja nicht erfüllt.
Und 0,0, das weiß ich noch. Ja. Du bist damals losgezogen, hast überall Praktika gemacht. Das fing bei Akupunktur an, ging über Homöopathie, was du gelernt hast. Du wolltest einfach was anderes, bis du dann die Ernährung gefunden hast. Genau. Und dann warst du dort aufgegangen, aber dann ging ja erst der ganze Ärger los.
Ja, da ging der Ärger los. Ja, das stimmt. Also bis dato war ja alles, also von außen her, recht ruhig. Weil ich bin ja ganz normale Ärztin gewesen, die alles gemacht hat, wie man das so normal macht. Aber als ich dann mich auf die Ernährungsmedizin spezialisiert habe, das war wirklich schwierig, weil das war einfach vor 35 Jahren, da fing das ja an. Und da war Ernährung einfach fast ein Tabuthema. Also ganz, es war überhaupt nicht irgendwie Hype, wie das jetzt ist, sondern wenn du davon angefangen hast, bist du angegriffen worden.
Wie hast du was? Auch belächelt.
Also belächelt, aber auch angegriffen, warum ich mir dann anmaße, jetzt in das persönliche Leben von irgendwelchen Menschen einzudringen und so weiter. Das war schon heftig. Aber, also ihr müsst einfach wissen, ich war, nachdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war mir das ganz, ganz klar, dass die Ernährung einen immens großen Anteil an Gesundheit und an Krankheit einnimmt. Und weil ich ja überhaupt nichts im Studium darüber gelernt habe, habe ich gelernt, indem ich ganz viel mich reingearbeitet habe, im Prinzip noch ein zusätzliches Studium auch
viel mehr als das, glaube ich.
Und dann zusammen mit meinen Patienten eigentlich Erfahrung gesammelt habe. Deswegen bin ich auch so nah mit meinen Patienten gewesen, weil ich denen immer gesagt habe, passt auf, was wir hier machen, das ist was anderes als das, was die normale Medizin jetzt vorschlagen würde. Also wenn Leute gekommen sind, bei denen zum Beispiel der Bluthochdruck begonnen hat oder die leichten Diabetes hatten, da habe ich gesagt, meine Güte, lass uns doch versuchen, mit der Ernährung das zu machen. Und was dann passiert ist, das war ja unglaublich, ja. Aber ich muss dazu sagen, auch da hat sich schon so ein Bild ergeben, das, glaube ich, heute immer noch da ist. Es gibt ja so auf der einen Seite das Patientenbild von Ärzten, die den Arzt als Halbgott in Weiß ansehen. Und ich war immer sehr ehrlich und authentisch und habe gesagt, also es gibt da noch nicht viel an Hochschul oder an Hochschulwissen oder an Wissenschaft, sondern was wir hier machen, dafür musst du dann auch selbst Verantwortung übernehmen. Du musst es machen. Ich bin nicht diejenige, die jetzt einfach ein Medikament aufschreibt und du denkst, du wirst davon gesund, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, ich mag das nicht mehr, nur eine symptomorientierte Medizin zu machen, sondern ich würde gerne an die Ursache gehen und auch an die Lösung gehen und habe dann meinen Patienten vorgeschlagen, was sie machen sollten. Und die haben entweder mitgemacht oder haben sich einen anderen Arzt gesucht, der dann eher doch diese Mentalität des Halbgottes oder der Halbgöttin in Weiß symbolisiert hat oder verkörperlicht hat. Aber ich war das nicht. Ich glaube, ich war immer eher so ein Begleiter in der Medizin.
Eigentlich ein Coach, genau. Gesundheitscoach.
Und ich bin das heute noch und ich bin auch sehr dankbar, weil ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass der beste Arzt, der Arzt in uns selbst ist. Das heißt also, dass der Patient tatsächlich sich am besten nur selbst helfen kann, wenn er den richtigen Weg geht. Und ich weiß noch, kannst du dich noch erinnern, als ich dann den Klaus Leitzmann auch relativ schnell getroffen habe?
Ja, ich
weiß
es noch, weil das war ja damals, als du dieses Buch Fit fürs Leben entdeckt hast und dann das sich von der ersten Sekunde an gepackt hat. Das haben wir ja beide an einem Nachmittag, glaube ich, durchgelesen.
Ja, ich weiß.
Und dann ging das ja los. Wie ist dieser Verein, dieser Forschungsverein, der dahinter stand?
Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat vom Waldhausen.
Ganz genau, das war der wissenschaftliche Beirat vom Waldhausen Verlag.
Ja.
Und dann hatten wir ja auch gleich den Kontakt mit dem Professor Leitzmann, der ja heute auch super guter Freund von uns ist.
Ja, wie schön. Also das war auch wichtig für mich.
Ja, absolut, absolut. Und da bist du ja in diese ganz andere Welt reingekommen, die jetzt zwar nicht schulmedizinisch mit Studien und sonst was und all diese Akzeptanz, sondern ganz im Gegenteil, das waren so die Alternativen, ja. Aber die halt, ich weiß noch, wie du eine Heilung nach der anderen fabriziert hast.
Ich habe die nicht fabriziert, nochmal, ja, das weißt du.
Du hast es ausgelöst, ja, aber du hast
also
es ausgelöst.
Also durch das Wissen, dass die Patienten dann angenommen haben, was ich ihnen erklärt habe, haben die das selbst festgestellt und ich war einfach fasziniert von dieser Kraft.
Ich werde nie vergessen, die eine Frau, die aus Südafrika, glaube ich, angeflogen kam.
Das
oder
ist
aus
immer der,
ja. Ja, weil das war so eindrucksvoll. Die kam mit irgendwie Atemproblemen, mit Asthma. Ne? Und dann war die, glaube ich, 2-3 Wochen da und dann war das Asthma weg. Irgendwie, also das waren Sachen, die konnten ja auch deine Kolleginnen und Kollegen damals überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also deswegen, das im Grunde genommen ist damals schon bei dir passiert, was dann später bei der Schmerztherapie passiert ist, war einfach für viele nicht nachvollziehbar, die auf dem Mainstream-Pfad halt waren und deswegen war totale Gegenwehr. Du bist ja bekämpft worden, kann man ja so sagen.
Ja, also das sind ja zwei Sachen, die ich gerne nochmal wirklich aufnehmen würde. A, wer ist eigentlich Klaus Leitzmann? Klaus Leitzmann ist heutzutage eine lebende Legende, er ist 92 Jahre alt. Und er war damals Dekan der Ernährungswissenschaft in Gießen. Und er war wirklich mein Lehrer. Der hat dann auch immer zu mir gesagt, Petra, hier sind die wissenschaftlichen Belege dafür, dass das, was du sagst, okay ist. Aber presch nicht vor, sei ein bisschen zurückhaltend, weil es ist nicht einfach. Also er selbst war ja der erste Professor der Ernährungswissenschaft, der sich für eine ökologische Ernährung eingesetzt hat, der sich eingesetzt für eine vegetarische Ernährung zumindest, der für Vollwerternährung stand, also für qualitativ höchstwertige Ernährung und ist da auch innerhalb seines Daseins der Ernährungswissenschaftler angegriffen worden und hat dann halt gesagt, Petra, das wird dir nicht anders gehen, sei einfach vorsichtig, aber da mit der Vorsicht, da hatte ich es nicht so, weil ich habe einfach so viel erfahren mit meinen Patienten.
Ich kann mich daran erinnern, du hattest ein Schild hängen, leider haben wir kein Foto davon, Pharmareferenten unerwünscht. Und das haben die akzeptiert und sind auch nicht mehr reingekommen. Wobei ich muss nur eins sagen, weil das vorhin klang das so, als ob du nur noch Ernährungsmedizin gemacht hättest. Du hast es schon in Fällen, wo es nötig war, natürlich ganz normale herkömmliche Medizin gemacht.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch das unglaublich Großartige. Ne? Es gibt einfach ganz ganz viel, was man selbst machen kann. Und es gibt aber auch Situationen und Grenzen, da geht es einfach nicht mehr. Und da ist es unglaublich wertvoll, dass es die ganze moderne Medizin auch gibt. Und ich habe mich deren natürlich auch bedient, weil es wäre ja völlig absurd gewesen, wenn ich gesagt hätte, das mache ich nicht. Ja.
Ich weiß noch, wie geschockt du warst. Du hast mir dann erzählt, Roland, kannst du dir das vorstellen? Ich soll das Medikament verschreiben und dann wird das mit Reisen honoriert. Sind die denn wahnsinnig? Was läuft denn da? Ja. Gibt es da wirklich Kolleginnen und Kollegen von mir, die da nur Medikamente verschreiben, weil sie so eine Reise machen wollen?
Nein,
ich
war zutiefst geschockt. Das war eine Fortbildung von der Firma, die dieses Medikament angeboten hat, wo noch ganz viele andere Themen besprochen wurden. Aber natürlich ging es darum, dass du dann letzten Endes eben dieses Präparat im Kopf hast, um das dann zu verordnen und sowas. Das gibt's ja heute alles gar nicht mehr, Gott sei Dank.
Keine Ahnung.
Ich fand es schwierig dann, weil ich wollte mich auch in keinster Weise verführen lassen. Das ist ja auch so, ich bin zwar, glaube ich, schon ziemlich stark, aber ich weiß nicht, wenn du dann auf so eine Veranstaltung gehst und du hörst dann immer wieder das Gleiche und das Gleiche, dann hast du es einfach im Kopf und dann machst es, ob du das jetzt willst oder nicht. Aber auf jeden Fall, das stimmt, ich hatte dieses Schild und ich hatte es in Rödelheim bis zum Ende tatsächlich auch dran. Weil, ja, das war mir schon wichtig. Aber nochmal, der Klaus Leitzmann, der hat mich immer gefüttert mit Wissenschaft, mit Studien, mit neuesten Erkenntnissen. Und das hat mir natürlich ganz viel Kraft gegeben. Wir haben uns oft getroffen, wir haben ganz viel miteinander gesprochen. Ich habe die entsprechende Literatur dazu gehabt. Also es war ein ganz, ganz spannender Weg. Es war auch ein harter Weg, weil das ist nicht so einfach. Neben Familie, zwei Kinder, einen Mann, der gleichzeitig mit der Entwicklung der Liebscher- und Pracht-Therapie angefangen hat, der die Übungen entwickelt hat. Und ich war ja auch dabei, ich war ja da wirklich involviert. Es war nochmal so eine andere Stelle, wo wir einfach nochmal nicht mainstream-mäßig drauf waren. Und es war schon schwer. Und was mir wirklich am schwersten gefallen ist, du hast es vorhin gesagt, ich bin angegriffen worden. Also es gab wirklich viele, ist immer relativ. Es gab einige Kollegen und Kolleginnen, die mich überhaupt nicht mochten, die mich dann auch bei der Landesärztekammer angezeigt haben. Ich habe zum Beispiel auch, ich glaube, 18 Jahre lang eine wöchentliche Kolumne gehabt in der Frankfurter Neuen Presse. Und da habe ich natürlich alle Themen, die mir wichtig erschienen, dass Leute zumindest die Möglichkeit haben, darüber zu erfahren. Darüber habe ich dann die Kolumne geschrieben. Und ich war auch, glaube ich, für, ich weiß nicht, 13, 14 Jahre Expertin im HR1 Radio für Gesundheit. Und da habe ich natürlich auch die Themen besprechen wollen, die mir wichtig waren. Es gab so zwei Themen, die ich nicht anbringen durfte. Das war einmal das Thema Milch, also Milch und Milchprodukte. Und ich durfte nichts über Verdauung sagen. Das wäre unappetitlich. Also ich glaube, heute wäre das anders. Aber okay, aber ich weiß nur, dass ich sowohl in der Frankfurter Neuen Presse als auch im HR, also in der Welt des HRs, des Hessischen Rundfunks, auch durchaus Gegner hatte, die mich nicht mochten. Und es war immer irgendwie schon auch Kampf. Aber ich wusste von meinem Gefühl her, dass das ein sinnvoller Kampf war. Genauso wie auch den Kampf aufzunehmen für die Sichtweise der Schmerzentstehung. Weil ich habe gesehen, wie es den Patienten besser geht, wenn sie ihre Übungen gemacht haben, sie behandelt hattest. Das war schon faszinierend, sorry.
Das ist ja das, was ich immer schon gesehen habe, dass du einfach Tausende von Patienten hattest und den allermeisten davon ging es richtig, richtig gut. Natürlich gab es Ausnahmen und du hast da Sachen eingeleitet der Heilung, indem du ihnen das gesagt hast, was sie machen sollen. Die entsprechenden, du weißt, du hast die ganzen Tests gemacht mit dem Stuhl, übers Blut, hast du Tests gemacht, die waren damals, da hast du ja auch dann entsprechend Labore rausgesucht, was war ja alles gar nicht so wie heute und hast da Parameter gehabt, die keiner benutzt hat und ist ja völlig klar, dass deine Kolleginnen und Kollegen da am Rad gedreht haben, weil du bist da in Gebiete rein, von denen die wirklich, ich sag's mal so als Laie, keine Ahnung hatten, ja, an der Uni nie gelernt und haben dann mitbekommen und hatten natürlich auch Patientenkontakte, es gibt ja die Arzthopper, ja, die mal von dort nach dort. Und die haben dann mitbekommen, was du mit denen gemacht hast. Und da konnten die halt überhaupt nicht mitreden. Was bleibt denn anderes übrig, als zu sagen, das ist alles ein Quatsch und das funktioniert alles nicht, dich auch persönlich anzugreifen. Ich kann mich an Briefe erinnern, ja, da warst du fix und fertig 2 Wochen lang, wo ich nur gesagt habe, ich würde am liebsten da hinfahren und würde diesen Herrn mal irgendwie ganz freundlich fragen, was er sich eigentlich dabei denkt.
Er soll aber eigentlich solchen
Blödsinn zu erzählen.
Von der Ärztekammer, die mich.
Ja, das hat mich besonders wirklich aufgebracht, ja. Weil die Ärztekammer, die war ja immer kurz davor, abgeschafft zu werden. Da gab es ja mal so ein Votum.
Nee, das war nicht die Ärztekammer, das war die Kassenärztliche Vereinigung.
Ah, okay. Sorry, da bin ich jetzt so wenig im Thema drin. Ja, aber ich habe mir nur gerade. Du bist da Mitglied und die ist dafür, dass deine Vertreter und deine Vertreter fangen an, dich anzugreifen, nur weil irgendwelche Kolleginnen und Kollegen ein Problem damit haben. Wahrscheinlich auch das Wort mit den 4 Buchstaben, ja. Also Neid war da mit Sicherheit auch ein großes Ding, weil du warst ja dauernd in der Presse, weil die Leute haben dich geliebt, auch bei der Kolumne. Und das war ja ein richtiger Einfluss auf das Wissen der Menschen über die eigene Gesundheit. Und ich habe damals immer nur gedacht, mir hat sich der Eindruck immer mehr verstärkt, dass da einfach nicht gewollt war, dass Patienten so viel wissen. Mhm. Und unser Ding war ja von Anfang an, den Patienten so viel zu sagen wie möglich, damit sie selbst mit sich umgehen können. Aber das war damals anders als heute, ja. Ein völliges Sakrileg, ja. Das war absolut, es war fast schon kriminell wurde das fast aufgefasst, ja.
Ja, so habe ich mich auch gefühlt teilweise, weil irgendwie angezeigt zu werden, das ist einfach nicht schön. Das passiert heute im Übrigen immer noch. Also es ist einfach so, wie es ist. Und von daher bin ich jetzt auch froh, dass ich gerade die Praxis jetzt nicht mehr habe, weil ich glaube, jetzt ist das Interesse nicht mehr so groß, dass man mich nochmal anschwärzt, weiterhin in der Lernendes Ärztekammer. Aber weißt du, was mir gerade so eben einfällt, ist, wir waren für vieles viel zu früh. Also wir waren nicht zu früh, sondern also irgendwann fängt ja mal jemand an. Ja, also du bist auf jeden Fall Pionier in der Schmerztherapie, da bin ich mir ganz sicher. Und bevor ich mit Ernährung angefangen habe, gab es auch schon andere Pioniere. Aber als Ärzte glaube ich nicht so viele, die da schon gearbeitet haben.
Es war nur eine Handvoll.
Weil ich habe ja schon als vor 35 Jahren mit Intervallfasten angefangen, als keiner darüber geredet hat. Aber ich kann mich noch erinnern an eine Radiosendung. Das war der Horror gewesen. Also ich hatte immer so zwei Takes, also das sind die Zeiteinheiten, wo man sprechen kann, von jeweils 4 Minuten. Und zwischendrin gab es eine halbe Stunde, da konnten mich Zuhörer anrufen. Und das war immer super schön, weil, ja, es war einfach super schön, weil es war in der Regel immer positives Feedback, bis auf diesen einen Anruf, an den ich mich heute noch erinnern kann, weil ich war erstarrt in diesem Moment. Da rief mich ein Herr an und anstatt irgendwie was zu sagen, sagte er, was sind Sie denn für eine Kollegin? Sie haben ja keine Ahnung und verbreiten sowas hier im Radio. Wisst ihr, um was es ging? Es ging um die Epigenetik. Da habe ich die erste Sendung, glaube ich, vor 15 oder 18 Jahren drüber gemacht, weil Bruce Lipton, da gab es ja schon ganz viel Forschung dazu. Und ja, ich habe von Klaus gehört. Und also da gab es schon ganz viele Tatsachen. Und der hat mich so runtergemacht. Ich konnte gar nichts sagen. Ich habe einfach nur gesagt, dem ist so und Sie werden sehen, es wird dann auch irgendwann mal zu Ihnen vordringen. Also mir ist nichts anderes eingefallen.
Das war doch super gut.
Weil ich glaube, das ist genau dieses Problem, dass wir, die wir als Ärzte arbeiten und vor langer Zeit irgendwie studiert haben, sowieso 40 Jahre, also wenn jemand 40 Jahre niedergelassen ist, dann ist es meistens so, dass der 40 Jahre
Das Gleiche macht,
weil ja, er da sicher ist.
Kann man ruhig aussprechen.
Und
das ist ja ein Phänomen, dass diese Fortbildung nicht so häufig irgendwie gemacht wird in der Intensität, wie auch immer, wie das sein sollte.
Ja, und es stimmt einfach, wir waren früh dran, aber wir waren Gott sei Dank, wir haben schon das Richtige damals gemacht und auch für Dinge, die heute einfach so hochkommen, zum Beispiel dieses ganze Wissen zum Thema Schmerz jetzt, da ist ja so viel bestätigt worden, auch von dem, was wir damals einfach erfahrungsmedizinisch
schon mitbekommen haben. Wir haben damals schon gesagt, der Knorpel kann nachwachsen, ja, weil wir Anzeichen davon hatten.
Ja.
Und das ist jetzt ja 30 Jahre.
35. Knapp,
ja, ist das her. Und jetzt langsam sickert so immer mal wieder mehr an die Oberfläche, aber die Mehrzahl sagt immer noch, es geht nicht.
Ja.
Es ist irgendwie unfassbar. Aber.
Aber weißt du, was ich auch noch, was ich nicht vergessen möchte? Ich hatte ja auch einen Lehrauftrag an der Johann Wolfgang Goethe Universität. Der hieß Gesundheit und Ernährung.
Ja.
Und zwar unter der Leitung von Professor Dr. Michael Lukas Möller, Psychosomatiker dort. Der hat dieses Fachgebiet geleitet, leider schon lange verstorben, aber es war ganz traurig, weil es ist einfach niemand zu den Veranstaltungen gekommen von den Kollegen und Kolleginnen, weil Gesundheit und Ernährung,
erzähl doch mal die eine Story.
Thema. Die eine Story. Ach so, das war ganz, ganz zu Anfangs, als ich dieses Buch Fit fürs Leben gelesen habe.
Ja,
und dann, das war irgendwie im Sommer und im Herbst, Winter habe ich ein Schreiben bekommen, eben von jenem Professor, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns mit diesem Thema Ernährung und Gesundheit ein bisschen intensiver auseinandersetzen, weil es gibt hier möglicherweise Zusammenhänge, die Sie kennen sollten. Und hier möchte ich gerne einfach was ins Leben rufen, das dann wachsen darf. Und ich dachte, meine Güte, wie genial ist das denn? Und er hatte da einen ganzen großen Saal dann besetzt für einen Samstagvormittag. Und ich bin dahin und habe gedacht, meine Güte, jetzt kriege ich endlich Mitstreiter, weil ich habe schon gemerkt, dass ich einfach allein auf weiter Flur war. Es gab keinen Arzt, der da irgendwie eingestiegen wäre als in zum gleichen Thema Ernährung. Und dachte, jetzt bin ich nicht mehr alleine, weil ich habe mich wirklich auch immer ziemlich alleine gefühlt. Ja. Nein, du warst dabei. Also ich meine, was Ärzte anbelangt, es gab nicht viele Ärzte, die so da mitgelaufen sind mit dem, was ich gemacht habe. Ja, und dann bin ich samstags morgens dahin. Und dann habe ich gedacht, ich glaube es nicht. Ich glaube es deswegen nicht, weil ich war, weißt du es noch?
Die Einzige.
Ich war die einzige Ärztin, die da war.
Und der hatte ja mit 150, 200 Leuten gerechnet, ja, gell? Ich weiß es noch, du warst grandios geschockt. Weil das war der Beweis dafür, dass das einfach überhaupt noch nicht auch nur annähernd in den Köpfen war. Ja. Absolut nicht.
Absolut.
Durch Studium sowieso nicht und dann auch nicht durch solche Maßnahmen.
Das Schlimme ist ja, das ist heute noch so ein Thema, ne? Dass also Ernährung extrem stiefmütterlich.
Wird es denn inzwischen an der Uni unterrichtet?
Also es wird angeboten.
Wird angeboten, aber nicht verpflichtend.
Sind ein paar Stunden während des ganzen gesamten Studiums,
aber es wird nicht unterrichtet. Das ist die absolute.
Aber da sollte man schon nochmal drüber.
Absolut, ja. Das wäre mein eigener Podcast wert.
Absolut. Das ist schon unglaublich. Also, und ich weiß noch, was es halt auch noch schwerer gemacht hat. Also jetzt nochmal, also meine Rolle als Ärztin. Also ich habe sie trotzdem geliebt, weil ich hatte Patienten gehabt, die sehr eigenverantwortlich waren. Das habe ich immer geliebt. Und die schmerztherapeutische Arbeit, dein Baby, es war ja auch, ist ja das Gleiche. Da mussten die Patienten ja auch eigenverantwortlich sein. Und das war schon, also es hat auch gut zusammengepasst. Und ich meine, daraus entstand ja auch diese ganze Liebscher- und Prachtwelt. Ja, wir haben, es war immer der Schmerz im Vordergrund, im Fokus, aber wir haben auch immer von indirekten Faktoren gesprochen,
klar,
die den Schmerz auch noch lindern können, weil das habe ich ja auch beobachtet in meiner Arbeit. Und da gehörte eben auch, bei den indirekten Faktoren gehörte auch die Ernährung dazu. Aber auch, weil ich mich dann auch noch mit dir zusammengetan habe als Nicht-Mediziner. Das ist ja ein No-Go. Das ist ja wirklich überhaupt nicht möglich. Das war ja ganz schrecklich. Und da ging es dann so richtig los, dass man mich dann auch angegriffen, also richtig nochmal angegriffen hat, ja. Es war kein leichtes Dasein, aber es war auf der anderen Seite schon extrem spannend und auch extrem erfolgreich für die Patienten. Weil ich habe einfach gesehen, wie wundervoll diese von mir empfohlene, vollwertig pflanzenbasierte Ernährung tatsächlich beim Gesundsein hilft und das dann noch zusammen mit einer richtig guten Bewegung.
Das Schöne ist ja, wenn Dinge getan werden, die den Patienten wirklich helfen, das haben wir ja immer auch gesehen, und haben es erlebt und haben es auch so im Kopf gehabt, dann wird sich das durchsetzen. Einfach deswegen, weil wenn es erstmal eine gewisse Verbreitung hat, und ich glaube, deswegen sind auch bei dir wegen der Ernährung viele so nervös geworden, weil das Wissen ging raus. Ja, vorher, da gab es das Internet, hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt, KI gab es sowieso überhaupt noch nicht. Ja, und wir haben ja dafür gesorgt, dass dieses Wissen über unsere Kanäle, wir haben ja Vorträge gehalten ohne Ende, du auch, Artikel geschrieben, dann diese jahrzehntelange Pressearbeit und so. Das hat einfach nervös gemacht, weil die in diesem Bereich nicht ausgebildet sind, ja, die konnten es nicht nachvollziehen. Und ich kann es menschlich verstehen, dass du da angegriffen worden bist. Das ist dieses Herdending. Wenn du aus der Herde ausbrichst, das geht ja auch Ärzten so. Also ich meine, du bist ja die Ärztin, es geht auch anderen Ärzten so,
ja,
in anderen Bereichen.
Ja.
In dem Moment, wenn in der Herde ein Mitglied dieser Herde etwas tut, was für die Herde nicht normal ist, wird es verstoßen, wird angegriffen, wird ausgegrenzt, das ist völlig normal. Es ist nur, ich denke mir immer, wir müssten doch da eigentlich intellektuell weit genug sein, da vernünftig mit umzugehen. Weil wenn, und das ist bei dir ganz klar, Und deswegen auch zum Thema des Podcasts, ja. Na klar bist du noch Ärztin, weil für dich ist das Wohlergehen der Menschen das Allerhöchste, die allerhöchste Priorität. Vorgelebt durch dich selbst, getestet durch dich selbst. Du hast nie den Patienten irgendwelche Dinge empfohlen, die wir in der Familie nicht vorher durchprobiert hatten. Das weiß ich noch genau. Das war für dich, du hast was gelesen, warst begeistert und hast immer gesagt, aber lass uns selbst probieren. Und wir haben es probiert und dann haben wir es weitergegeben. Für die, die wollten, okay, für die, die nicht wollten, halt nicht. Und deswegen, du bist, ich würde sagen, um das ein bisschen vorwegzunehmen, du bist mehr denn je Ärztin. Viel mehr als damals, habe ich ja gesagt. Weil du bist ja in diesem Geist voll drin. Es geht ja permanent darum, auch wenn du jetzt, du bildest dich ja auch fort ohne Ende, ja, und arbeitest dich in neue Erkenntnisse rein und so weiter und so fort. Also klar bist du Ärztin. Halt jetzt ohne Praxis, wo ja, du also deine Stunden halt ableisten.
Also ich fühle mich auch. Ich fühle mich nach wie vor als Ärztin. Und vielleicht hast du auch recht mit dem, mehr denn je weiß ich nicht, aber ich weiß einfach, dass ich im Laufe der Zeit unglaublich viel
wegen
Wissen.
Dieser Wahnsinnserfahrung. Ja. Es ja. gibt ja ganz wenige, wenn ich das jetzt so mitkriege, ja, was für Leute da irgendwelche Videos über Ernährung machen. Und dann versucht man mal dahinter zu kommen, wo kommt denn das Wissen her? Die haben dann 3-4 Bücher gelesen und haben das selbst ein halbes Jahr versucht. Und dann gibt's noch ein paar Studien und wir wissen ja inzwischen, alle Studien gibt's für alles. Es gab ja sogar mal eine Studie, ist immer mein Beispiel, ja. Dass Rauchen gesund ist, gab es ja auch mal. Das wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie das argumentiert wurde, aber das zeigt ja, du kannst alles mit einer Studie belegen. Und wenn ich das damit vergleiche, mit deinen Tausenden von Patienten, wo du dich langsam reingearbeitet hast, wo du gemerkt hast, wie auf die verschiedenen Krankheiten reagiert wird, das ist so ein Schatz an da, also für mich versagen da sämtliche Studien dagegen. Weil allein diese Größe, der Versuchsteilnehmer bei dir, ja klar, jetzt nicht irgendwie genau beobachtet und sonst wie das wissenschaftlich gefordert wird, aber ähnlich wie bei der Schmerztherapie, die ganzen Kommentare, die da gegeben werden, ja, das sind ja über 500 Millionen inzwischen, soweit ich weiß, ja, irgendwo in dieser Größenordnung. Also da kann keine Studie dieser Welt mit irgendeiner, keine Ahnung, mit lächerlichen 1000 Leuten kann da für mich mithalten. Klar, das wird jetzt von denen, die sich da auskennen, total niederargumentiert, ja. Meine intuitive Auffassung einfach nur, mein ja. Gefühl dazu.
Aber um Kirtis noch mal so ein bisschen auch zu bestätigen, dass die Arbeit, also auch sowohl die Schmerzarbeit, die wir leisten, als auch die Ernährungsmedizin, die ich einfach befürworte, da ist ganz klar, wo es hingeht. Also um schmerzfrei zu sein, brauchst du Bewegung und am besten mit den Übungen. Das ist gesetzt, ja, das ist einfach klar. Da gibt es die Studien dazu und die großen Ernährungsstudien. Allesamt, da gibt es, glaube ich, so 6 oder 7 Stück, die sagen ganz klar, um gesund, um wirklich den meisten gesundheitlichen Effekt zu haben, ist eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung das Beste, was man machen kann. Und diese Studien, die gibt es jetzt. Die gab es damals noch nicht, aber die gibt es jetzt, die untermauern alles. Das Problem, das im Moment da ist, und das nervt mich tatsächlich, und deswegen muss ich gerade sagen, dass ich auch ganz froh bin, dass ich jetzt hier mich für diesen Podcast als meine Hauptarbeit erstmal entschieden habe, ist tatsächlich, dass die Menschen total verunsichert werden.
Ja, ja.
Durch diese ganze Social Media Welt. Also ich frage mich, wie man sich da überhaupt noch auskennen soll. Ja, der eine sagt nur Fleisch, der andere sagt nur Eiweiß, der andere sagt, was weiß ich,
nur Pflanzen, nur sonst
Fett
was
oder sonst irgendwas. Ja, ja. Die Leute sind ja völlig durcheinander. Aber es gibt ganz, ganz klare, und das ist auch schon spannend, Studienergebnisse, wobei man ja dann auch wieder diskutieren kann, Studienergebnisse in im Hinblick auf Ernährung, wie sicher sind die denn, weil du musst so viele andere Faktoren noch beleuchten. Aber dann kann ich euch nur sagen, dann sind die anderen Studien, die das Gegenteil beweisen wollen, halt genauso fragwürdig, ja. Mhm. Also das ist schon mal so eine Sache. Aber die richtig Großen nochmal, die sagen, dass eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung die Ernährung ist, die unsere Gesundheit auf jeden Fall stabilisiert und auch teilweise wieder zurückholen kann. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz klar. Und ich bin heilfroh, dass es das gibt. Und ich bitte euch einfach, aber um was bitte ich euch eigentlich? Wie sollt ihr mit Social Media umgehen? Weil das ist schon spannend.
Ich habe einen Vorschlag.
Da tauchen Köpfe auf, die sehen super sympathisch aus, die reden super toll, sind eloquent, sind Überflieger, sind wirklich intelligent, also wirklich hochintelligenteste Menschen. Und erzählen dann irgendwas, ganz sicher, haben zwar niemals damit gearbeitet und keine Patienten gehabt, aber die Leute vertrauen ihnen dann auch. Hm. Und ich weiß, dass das eine oder andere durchaus sehr, sehr, sehr kritisch zu begutachten ist. Hm. Wie geht mir also damit um, dass man sagt, okay, ich gehe gut mit Social Media um und lass mich da nicht auf irgendwelche Hypes ein, die gerade jetzt mal modern sind und morgen wieder völlig andere? Du hast eine Idee?
Also eine Idee ist auf jeden Fall, sich anzugucken, die Vertreter dieser Dinge selbst. Und da hatten wir ja, ich will jetzt Namen weglassen, ja, aber wir hatten ja von ganz obskuren Ernährungsvorschlägen Vertreter, die dann auch ja sehr früh krank geworden sind oder sogar noch schlimmer. Und ich denke, das ist immer ganz gut, sich anzuschauen, wie wirken denn diese Leute, die irgendwas empfehlen, weil die machen es ja normalerweise selbst. Mhm. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute authentisch sind.
Obwohl ich da immer
muss natürlich auch nicht sein.
Sorry, wenn ich gerade jetzt wirklich unterbreche, aber da kriege ich so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch, ja, also sich die Leute anzugucken, wie lange die gelebt haben oder ob sie früh gestorben sind, weil ich weiß ja nicht, was mir irgendwann passieren wird. Ne? Also ich versuche alles zu tun, um ein gesundes, langes Leben zu haben. Aber wir haben nicht alles in der Hand. Deswegen
ja, klar.
Habe ich da schon Nein. immer, wenn du das so sagst, dann habe ich immer ein bisschen Bauchweh. Und ich bin da, glaube ich, sehr, sehr demütig. Und ich hoffe einfach nur, dass ich lange, lange ein gutes Vorbild sein kann. Also ein gutes Vorbild habe ich. Und da bin ich unglaublich dankbar. Ist Klaus Leitzmann, der wirklich einfach immer in dem Sinne so gelebt hat, ja. Klar. Aber okay, also das war so eine.
Also das ist so ein Indiz auf jeden Fall. Das war ja auch nicht, ja. Das ist natürlich nicht die alles erfüllende, wie soll ich sagen, der alles erfüllende Test, ja, oder Beweis. Das auf keinen Fall. Aber kleine Hinweise. Und das nächste ist halt, einfach bei allen Gelegenheiten versuchen, in sich selbst reinzuspüren. Wirklich in sich selbst reinzuspüren und zu gucken, wie geht's mir. Deswegen bin ich ja auch so ein Messfanatiker, ja. Also nicht nur das eigene Gefühl messen, sondern auch die Waage beobachten und auch andere, den Ring wegen dem Schlaf. Und da gibt's ja so viele Möglichkeiten heute. Einfach die eigenen Reaktionen auf das, was da gerade der nächste Versuch ist. Ich weiß noch, bei uns damals, wir haben ja auch alles durchprobiert. Das Herkömmliche hatten wir eh schon. Ich weiß noch genau, damals ganz am Anfang, ich war ja immer leistungsbezogen. Also ich wollte ja, weil ich ja pausenlos Sport gemacht habe in meinem Leben, ich wollte immer eine hohe Leistung haben. Und da gab es mal irgendwie, ich lasse auch einen Namen da jetzt weg, da hat jemand, der hat behauptet, also Pasta, nee, oder auch irgendwie Gemüse, irgendwas aus der Dose. Was war das denn?
Bohnen.
Gleich? Bohnen, ja, Bohnen aus der Dose
der
und
hat
so.
Er hat dir eiweißreiche Kost empfohlen.
Ja, genau. Und das muss ich natürlich auch probieren. Du hast damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hast mir das auch erklärt. Aber ich bin da ja unbelehrbar. Ich will es versuchen. Aber ich habe dann gemerkt.
Damals warst du unbelehrbar.
Ja,
jetzt
ja,
hörst
stimmt.
du schon mal hin.
Ja,
wenn
ist
ich
richtig.
Was sage,
ja, danke. Danke dafür. Nee, und da habe ich gemerkt, weil ich ja, wenn man viel Sport macht, das wissen alle, die zuhören. Wenn du zuhörst und viel Sport machst, dann weißt du genau, du hast als Sportler eine ganz andere Möglichkeit, dich selbst wahrzunehmen, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut, als andere Menschen, die überhaupt nicht mehr dran gewohnt sind, in sich reinzuhören und da irgendwie eine Sicherheit in ihren Empfindungen sich selbst gegenüber zu haben. Also das eigene Reinhören.
Ja, genau.
Ich glaub, und dann eben so. Wirklich, wirklich erkundigen und auch je extremer so eine Geschichte ist, egal in welche Richtung, desto mehr sollte man halt auch hinschauen wahrscheinlich. Gell?
Also um nochmal so zurückzukommen, so auf meinen Weg mit der Praxis, in der Praxis. Ich habe ja dann 2014, 2015 angefangen mit den Videos, weil ich da schon gesagt habe, also mit meinem eigenen YouTube-Kanal, weil ich da gesagt habe, ich finde diese 1-zu-1-Gespräche total gut und auch wertvoll für mich, einfach um noch mehr einfach zu erleben auch und auch mit dem Patienten zu arbeiten, weil das ist ja schon, Arzt-Patient-Beziehung war für mich immer wichtig. Aber ich habe dann angefangen, mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Ich habe quasi, und das mache ich immer noch so, eine Sprechstunde angeboten für die Menschen, die eben auch nicht zu mir kommen konnten, weil ich hatte ja mittlerweile auch eine Privatarztpraxis und die mussten selbst bezahlen. Ich wollte immer, dass alle Menschen trotzdem das Wissen haben können von mir, was ich einfach mit mir rumschleppe. Und das fand ich auch gut. Und ich habe ja dann, wir haben ja immer mehr gemacht. Wir haben ja dann diese ganzen Bücher geschrieben auch, einfach um rauszugehen mit unserem Wissen. In jedem Schmerzbuch, als Schmerzfreibuch, Schmerzfrei und bewegt, ist auch ein großer, zum Beispiel, das vorletzte große Buch, ist auch ein nicht so ganz kleiner Part drin über die gesunde Ernährung, weil es ja auch wichtig ist. Ja. Also wir haben dann schon angefangen, wirklich unser Wissen nach außen zu tragen. Klar, hat eine ganze Weile gedauert, bis wir dann auch gewachsen sind, obwohl eigentlich nicht, wir sind relativ schnell gewachsen, wenn ich ehrlich bin.
Ist alles relativ.
Mit den YouTube-Videos, da ging das ja total, total los und das war auch gut so. Und das machen wir heute noch. Und wie gesagt, jetzt ist ja mein erklärtes Ziel, diesen Podcast wirklich groß zu machen, damit ihr ganz viel Information auch mitnehmen könnt und Entscheidung, um das dann umzusetzen. Aber das war schon in der Zeit, als ich da meine Praxis noch hatte. Und letzten Endes geht's auch darum, dass man tatsächlich dann Dinge auch loslassen muss, um neue Sachen zu machen. Also diese Begrifflichkeit, die ist wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten in den letzten Jahren, finde ich, dass das Loslassen auch was Wunderbares sein kann. Nämlich es gibt, schafft Raum und Platz
für
und
Neues.
Zeit für Neues.
Für Neues, ja. Genau.
Und das finde ich, das finde ich schon richtig.
Das finde ich wunderbar, weil im Grunde genommen, also du bist mehr Ärztin als vorher. Du hast mit diesem Podcast die Möglichkeit, noch viel mehr Wissen, auch tiefgehender als in kurzen Videos, thematisch halt abzuhandeln, auch vielleicht mal den und den dazu zu haben.
Wollte ich gerade sagen, mit guten
dazu
Leuten.
Zu holen,
ja.
Um da einfach immer weiter einzusteigen und diese Selbstermächtigung der Leute, mit sich selbst ganz, ganz viel machen zu können, ihren inneren Arzt, wie du immer so wunderschön sagst, erwecken zu können, das immer weiter zu steigern.
Also insofern bin ich dankbar dafür, dass der Raul mir dann irgendwann den Anstoß gegeben hat, Mama, überleg doch mal. Und der Julian hat ja auch gesagt, Mama, du kannst doch so ganz viele Leute erreichen mit deinen YouTube-Videos. Und Julian war ja schon immer derjenige, der gesagt hat, meine Güte, Podcast ist doch bestimmt so dein Format. Und das mache ich jetzt auch. Also von daher bin ich eigentlich für alles unglaublich dankbar. Ich bin dankbar für alle Patienten, denen ich im Laufe meiner aktiven Praxiszeit begegnet bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich das habe alles erfahren können, auch die Arbeit mit dir zusammen. Und ich freue mich schon darauf, dieses Wissen einfach noch viel vehementer in die Öffentlichkeit zu bringen, weil da gehört es hin. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, ich gehe doch lieber zu jemandem, der verordnet mir Tabletten. Das ist genauso bei Menschen mit Schmerzen. Es gibt trotzdem Patienten, die in der Behandlung waren, schmerzfrei, die gehen dann nochmal zum Arzt, weil sie da einen Termin hatten. Da sagt der Arzt, naja, kommt sowieso wieder, auch wenn es Wochen schmerzfrei waren. Sie müssen sich eh operieren lassen, lassen sich dann operieren, weil das der Herr Doktor sagt oder die Freier Frau Wille. Doktor. Also ihr habt euren freien Willen, aber ich finde, ihr sollt auch unbedingt die Möglichkeit haben zu entscheiden. Und das habt ihr einfach nur, wenn ihr durchaus viele Facetten dieser Gesundheitsmöglichkeiten oder auch Behandlungstherapiemöglichkeiten kennt. Und deswegen gehen wir oder ich auf jeden Fall weiter so diesen Weg, den ich bisher auch gegangen bin. Ich hoffe, dass mich meine Kollegen und Kolleginnen jetzt ein bisschen mehr in Ruhe lassen werden. Das ist so wirklich ein Wunsch von mir, wenn ich ganz ehrlich bin, weil also ich habe keine Lust mehr, so viel noch zu kämpfen. Du bist ja eher so der Kämpfer unter uns. Ich würde gerne schon noch ein bisschen mehr Ruhe haben, weil ich weiß, ob meiner positiven Auswirkung meiner Arbeit, und ich würde die gerne in Frieden mit viel Liebe und in Ruhe weitergeben und nicht irgendwie so ein ungutes Gepäck im Rucksack mit rumschleppen, weil da noch jemand irgendwie was will. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt langsam so.
Ja, hoffe ich. Aber ich möchte ein bisschen vorwarnen, weil je mehr wir in dieser Richtung die Leute aufklären, desto mehr wird es auch Leute geben, die es nicht mögen. Und die versuchen dann irgendwie, das halt nicht so an die Patienten rankommen zu lassen. Ist einfach so. Und ich denke, jeder Widerstand, ja, jede Anzeige, die du bekommen hast, aus irgendeinem Larifari-Grund, ja, uns irgendwie da in eine andere Richtung zu bringen, von irgendwas abzuhalten, ist ja eigentlich ein Beweis, dass unsere Arbeit gut ist. Weil auch wenn es Leute gibt, die uns irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfen wollen, die Patienten, das Gros der Patienten liebt das, was wir ihnen geben. Und die, die es nicht möchten, die brauchen es ja nicht zu nutzen. Ja, also wir treten ja keinen auf die Füße. Wir zwingen ja keinen zu irgendetwas. Wir versuchen zu motivieren, was für sich selbst zu tun. Und das ist, glaube ich, das sagen ja auch, selbst die härtesten Kritiker von uns sagen ja, was wir geschafft haben, ist halt Informationen in die Leute reinzubringen. Gesundheitsinformationen, das hat ja da ein bisschen Fahrt aufgenommen. Was wir schon seit 30 Jahren machen, ist ja jetzt, machen ja viele mehr. Ja. Und die sagen, ihr habt die Leute in die Übungen gebracht. Das haben wir nie geschafft. Ja, obwohl die uns überhaupt nicht ausstehen können, wegen den Sachen, die wir verbreiten. Und das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ganz klar. Ja. Und du bist die Ärztin. Und es hat sich auch jetzt in dem Gespräch für mich nochmal, ich war ja ganz geschockt am Anfang, hast du mitgekriegt, ne? Ich wusste nichts von diesem Titel.
Von dem Thema heute.
Nein, aber das bestätigt sich doch nochmal, weil die Art und Weise, wie du denkst, das ist Ärztin pur. Du willst den Leuten helfen, gesünder zu sein, Krankheiten auf eine natürliche Art und Weise in den Griff zu bekommen und möglichst wieder verschwinden zu lassen.
Ja, auch zu vermeiden von Anfang an.
Zu vermeiden sowieso, ja. Wobei da ist ja immer noch, leider ist es ja so, dass viele Menschen, sind das nur die 10% bei dir in der Praxis? Weil du hast immer gesagt, maximal 10% kommen aus Vorsorgegründen, ja.
Vielleicht war es ein Schluss.
Oder ist das falsche Wort jetzt? Ich habe das falsche Wort verwendet.
Nein, nicht Vorsorge. Vorsorge. Prävention, das ist schon richtig. Also Prävention. Das andere ist Früherkennung.
Ah, genau, das meine ich
nicht. Du hast schon das Richtige gesagt. Also es waren immer wieder Leute da, die einfach was machen wollten, um gar nicht erst krank zu werden. Aber es war halt der geringste Teil. Ins Tun kommen die meisten Leute, wenn irgendwie eine Krankheit diagnostiziert wird.
Das Wobei die ganze Longevity-Bewegung ist ja jetzt praktisch, das ist ja Prävention. Ja?
Das ist Prävention pur. Deswegen mussten wir ja auch dieses Buch schreiben.
Ja, also, stimmt.
Weil das ist im Prinzip machen wir Präventionsarbeit tatsächlich pur.
Klar.
Aber klar, wenn den Leuten es schlecht geht, dann werden die auch erstmal richtig aktiv, ne? Und dann brauchen sie schon auch vielleicht eine Begleitung und eine Hand, die sie im Moment dann ein Stück weit des Weges führt.
Was mich immer schon fasziniert hat, gell, das war, wir hatten mal irgendwann die Erkenntnis, dass, also schon ewig her, das kommt mir gerade wieder in den Kopf, dass man vernünftige biologisch gute Vorgehensweisen, Therapien daran erkennen kann, dass die Prävention gleich der Akutmaßnahme ist. Und nicht was Unterschiedliches. Klar, von ganz extremen Fällen ist abgesehen, ja. Wo dann wirklich jemand ganz schlimme Krankheiten hat, kurz vorm Sterben ist oder sonst was, wo man dann eben mit irgendwelchen massiven Instrumenten rein muss. Aber mal von so Extremsituationen ist abgesehen, wenn die Prävention und das, was du tust, wenn du krank bist, wenn das übereinstimmt, das macht ja auch so total Sinn.
Weitestgehend zumindest.
Weitestgehend, ja.
Klar. Also da kannst du dich noch erinnern, dass mir irgendwie ein Honorarkonsul eines Tages einen Brief geschrieben hat?
Ja, ja. Ich habe vergessen, wie er es genannt hat. Sag nochmal gerade. Fachärztin für logische Medizin.
Für Bio-logische
Medizin. Ja, weil dem hat es so gefallen, wie logisch das Ganze ist.
Der hat mir geschrieben, weil ich diese Kolumne in der FNP hatte und hat gesagt, ich habe mich hier mit einem Kollegen von Ihnen, unterhalten wir uns immer zusammen jede Woche über Ihre Kolumne. Und jetzt muss ich Ihnen einfach mal diesen Brief schreiben. Ich bin mir sicher, ich habe den auch noch irgendwo. Weil eigentlich, der war so süß, dieser Brief. Und hat mir den Titel für Bio-Fachärztin für Bio-logische Medizin verliehen,
sehr gut.
Ja, das war schon ganz spannend. Ja, weil vieles ist auch, also ich finde halt auch vieles ist nachvollziehbar und ist verständlich und so ist es halt auch. Ich glaube auch, dass Gesundheit verständlich ist.
Und einfach.
Wie es funktioniert.
Ja. Und einfach.
Letzten Endes. Also du kannst ganz tief eindringen.
Ja.
Ja, klar, da wird es richtig kompliziert. Aber so
Vorgehensweisen für die Patienten, das umzusetzen, die müssen einfach sein. Dann sind sie meistens auch gut. Die guten Dinge sind die einfachen. Sagt man doch bei allen möglichen Hintergründen, Anlässen.
Ja. Okay. Ich glaube, für mich ist ganz klar und hoffentlich für dich auch, ich bin weiterhin Ärztin und vielleicht hast du auch ein paar Inspirationen mitgenommen, zu dem zu stehen, was du erfahren hast in deinem Leben, was ganz wichtig ist, und das Loslassen einfach auch Kraft gibt für neue, für andere, für spannende Dinge. Und das würde ich dir einfach, ich wünsche dir, dass du auch ein bisschen mutig bist, weil ich musste auch mutig sein, weil der Weg war für mich gar kein leichter. Ich habe da richtig gekämpft mit, ob ich das machen sollte oder nicht. Und die letzten 3 Monate, bevor ich das dann entschieden habe, die waren super hart. Und die allerletzten 3 Monate, wo dann es klar war, dass ich die Praxis schließe, die waren für mich, ich weiß gar nicht, wie ich die überstanden habe, die waren schon schrecklich. Dann im ersten Monat habe ich auch gedacht, bin ich jetzt noch Ärztin, deswegen auch dieser Titel. Aber mittlerweile, es war die beste Entscheidung. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Raul zu mir gesagt hat, Mama, ich sage dir, du fragst mich mal irgendwann, warum habe ich das nicht einfach schon 2-3 Jahre früher gemacht? Ja, aber so ist das Leben. Manchmal brauchen einfach gute Dinge Zeit und also gute Entscheidungen auch Zeit und Mut, Mut habe ich auch gebraucht und das hat ein bisschen gedauert, bis ich den zusammen hatte, aber im Nachhinein war es genau das Richtige und wir können euch jetzt einfach damit zumindest noch mehr an Wissen zur Verfügung stellen, weil wir machen diese Podcast, wir werden weiter Öffentlichkeitsarbeit machen, wir machen unsere YouTube-Videos, wir sind deswegen auf Instagram, wo noch? TikTok, ich weiß
überall,
gar nicht. Also auf jeden Fall dort, wo hoffentlich viele Menschen dieses Wissen dann auch annehmen können oder aber auch verwerfen können, wie sie es eben möchten, wo sie auch gerade stehen und wie es passt. In diesem Sinne, im Übrigen, wenn also gesagt hast, kann sein, dass es noch weiterhin Widerstand gibt, bin ich echt froh, dass du an meiner Seite bist, Roland, weil dann kannst du jetzt mal ein bisschen, also du kannst mich unterstützen dann, was du auch immer getan hast, wenn es wieder jemand gab, der meinte, er müsste sich über unsere Arbeit beschweren. Das ist gut.
Also Fazit auf deine Frage vom Beginn. Klar, du bist Vollblutärztin und wirst es, glaube ich, dein ganzes Leben lang sein. Aber die Praxis mit der Anwesenheit in der Praxis, die machst du halt nicht mehr und dafür ist Freiraum für andere Dinge.
Genau.
Bin also, ich ja erleichtert. Am Anfang dachte ich, was ist denn jetzt los? Bin ich noch Ärztin? Klar bist du Ärztin.
Also was ganz sicher ist, um Ärztin zu sein, brauchst du keine Praxis. Definitiv nicht. Und das habe ich jetzt verinnerlicht und es geht mir gut so. Es geht mir im Übrigen richtig gut so.
Ja, so. Also von daher. Das ist doch das Wichtigste.
Okay. Also, für heute war es das jetzt erstmal. Ihr wisst, dass wir einen eigenen neuen YouTube-Kanal haben für diesen Podcast. Der Link ist unten drunter. Bitte abonniert ihn, weil nur dann können wir ihn richtig groß machen und teilen ist natürlich auch klasse. Ich würde gern wissen, ja, was sagt ihr dann zu meiner Entscheidung und überhaupt zu diesem Gespräch und zum Thema Loslassen? Fällt es euch schwer? Habt ihr Mut dazu, das in die Kommentare zu schreiben, wäre toll, weil wir lesen die und ich bin ja der Host dieses Podcasts und mich interessiert es wirklich und Roland guckt auch rein, wie ich dich kenne.
Na klar.
Und danke für heute fürs Zuhören und eine Bewertung bei Apple und Spotify abzugeben, wäre natürlich auch super toll. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Danke, Roland.
Ja, danke dir.